Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, ich darf euch ein frohes, gesundes, ein krachendes Jahr 2024 wünschen an diesem 2. Januar 2024. Es ist Folge Nummer 178, die ansteht, die Robby und ich aufnehmen, nachdem wir einen spannenden Viertelfinaltag erlebt haben bei dieser Weltmeisterschaft. Und Robby ist weit weg von mir. Der ist ganz in der Nähe des Alexandra Palace. Robby, ich grüße dich.
Ich grüße dich, Emma. Ja, ich bin tatsächlich nur 8 Autominuten entfernt vom Alexandra Palace. Bin jetzt gerade vor ein paar Minuten hier angekommen. Nach diesem echt wahnsinnigen Tag eigentlich, muss man sagen. Also es ist schon heftig, was heute passiert ist, was bei dieser WM passiert. Wir hatten ja schon drüber geredet und es ist eine verrückte WM, würde ich mal sagen,
oder? Es ist eine total verrückte WM, weil an jedem Tag irgendwie eine Überraschung da ist, mit der keiner rechnen konnte. Und so geht das tatsächlich weiter. Heute ist Michael van Gerven mal eben rausgegangen gegen Scott Williams, gegen die 52 der Welt. Der Typ ist natürlich jetzt die komplette Überraschung dieser Veranstaltung. Der steht im Halbfinale.
Ja. Und Pressekonferenz habe ich mir gerade auch nochmal angeschaut. Er hat tief blicken lassen auch, was so vor dem Spiel passiert ist. Und ich finde, du hast selten Spieler, die so ehrlich drüber reden, was vor dem Match passiert ist, wie sie das für sich nutzen könnten oder wie sie dann mental so ein bisschen sich drauf einstellen und das tatsächlich ja dann auch rocken, so wie er das gemacht hat. Er hat es gerockt. Anders kann man das nicht sagen. Er gewinnt gegen Michael van Gerven. Für mich wahrscheinlich die größte Überraschung bisher des Turniers.
Ja, nachdem Michael van Gerven bis zu diesem Match keinen einzigen Satz abgegeben hat, nachdem er diesen Test gegen Bunting so unfassbar souverän bestanden hat. Aber jetzt mal ganz kurz, Robby, dir auch ein frohes neues Jahr.
Oh ja, ja, wünsche ich dir auch, Elmar.
Wie bist du ins neue Jahr reingekommen? Hast du einen guten Start gehabt? Wie war es bei dir?
Schlafend. Also ich habe Silvester geschlafen. Ich bin hier angekommen gestern, 8, 9 Uhr Ortszeit, habe dann meine Sachen alle komplett, also ich habe mein komplettes Auto leer gemacht, also wirklich blank gezogen. Hintergrund war, das muss ich ganz kurz erzählen, Basti ist ja auch hier, auch mit Auto angekommen, also vor mir einen halben Tag. Und der hat das Auto stehen lassen hier vor dem Haus, in dem wir leben, lässt es stehen, 2 Stunden später wieder die Koffer rausholen. Seitenscheibe eingeschlagen, komplett alle Sachen raus aus dem Auto.
Ach du Schande.
Komplette Klamotten. Also was er noch hatte, sein Laptop und so weiter, eine Zahnbürste, die Jogginghose, die er anhatte, klar. Und was weiß ich, ein paar Sachen hat er noch bei mir im Auto gehabt, glücklicherweise. Aber ansonsten haben die alles leergeräumt. Und das hat er mir natürlich dann unterwegs erzählt, hat mich angerufen und ich halt hier angekommen und wirklich gedacht, ich hole jetzt hier alles raus, lass noch ein angebissenes Brötchen auf dem Beifahrersitz, damit die auch wirklich sehen, hier ist nichts zu holen. Und ich finde es schon krass. London ist ja, ist eine Großstadt, ganz klar. 8-9 Millionen Einwohner. Dass hier nicht alle so nett sind und britisch höflich, ist ja klar. Aber ich finde das schon extrem. Also das bin ich ja auch nicht gewohnt. Ich komme ja auch von der Provinz so ein bisschen und das hat mich so ein bisschen geschockt und total mitgenommen. Mir tut es auch total leid, weil das ist jetzt ganz schön Stress, was der hat.
Ja, vor allem, der hat ja auch teilweise On-Air-Auftritte. Also der soll ja auch im Studio stehen, nehme ich mal an.
Genau,
ja.
Genau, mit Jogginghose.
Natürlich mit Jogginghose. Ja, das ist aber nicht so toll.
War aber kein perfekter Start, ja. Ja, aber es ist nichts dabei gewesen, was man nicht ersetzen kann. Ich glaube, das ist schon mal gut, dass man, was weiß ich, ja. Seine Darts sind weg, ja. Das tut mir natürlich echt extrem leid. Da kann ich komplett mitfühlen. Da würde ich auch wahrscheinlich ausrasten. Aber ja, aber müssen wir jetzt durch. Trotz allem freue ich mich extrem, dass ich jetzt hier bin. Ich war jetzt erstmal nicht so begeistert, aber im Prinzip macht schon Spaß und die ganzen Leute auch zu sehen und die Fans. Und ich bin immer noch begeistert, wie erwachsene Männer vor mir stehen und ein Schneewittchenkostüm anhaben.
Das ist super.
Ja.
Ja.
Und dann, ja.
Und du, ich bin, Ja, ich bin ganz entspannt in das neue Jahr reingerutscht. Wir waren unten am Ammersee.
Wollte ich gerade fragen, ja.
Schönes Feuerwerk. Das war wieder so ein Abend, wo die Sicht klar war, wo du um den ganzen Ammersee herum hast das Feuerwerk gesehen. Aber du aber auch am Ende um eins im Bett und gepennt.
Ja, ja.
Akku ziemlich leer, um ehrlich zu sein, jetzt nach dieser Weltmeisterschaft. Lange Tage, lange Nächte. Penne viel zu kurz, werde immer noch irgendwie um 8:30, 9 wach, obwohl ich um 3:30, 4 im Bett bin. Und ja, so ist es. Aber das kennen wir ja aus ein paar Weltmeisterschaften auch zuvor.
Ich wollte gerade sagen, also wenn einer weiß, wie er Silvester verbringen muss, damit er einigermaßen wieder fit startet, dann bist du es. Wann war denn der letzte Silvester, wo du so richtig die Puppen hast tanzen lassen?
Ja, das muss ja gewesen sein 2004. Ach so, ja. Ja. Also da war ich 11.
Ja. Vor allem hattest du ja noch, früher war ja das WM-Finale am 1. Januar traditionell.
Ja.
Das heißt, du musstest dann wirklich fit sein, weil am 1. Januar war das Finale und du willst ja gerade zum Finale deine Bestleistung auch als Kommentator abgeben. Jetzt hat sich ein bisschen entspannt, aber trotzdem, ich finde diesen Viertelfinaltag noch viel anstrengender als dieses Finale abends, dann wie es so früher war. Eigentlich, ja, hast du Arbeit dazu bekommen. Ja. Aber es war trotz allem ein toller Tag, finde ich. Also wir müssen ja nochmal drüber reden. Sollen wir kurz über die Deutschen reden? Weil bei denen waren wir auch so ein bisschen stehen geblieben in der letzten Folge. Es ist schon so eine Weile her, glaube ich. Aber ich glaube, wir müssen nochmal aufrollen, was da passiert ist, oder? Was denkst du?
Absolut. Ja, absolut. Ja. Müssen wir machen. Ja.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Weil du hast ja heute auch mit Flo kommentiert, habe ich gesehen. Genau. Ich glaube, du hast ja eigentlich auch so die besten Einblicke darüber, was da so war. Die waren ja alle zusammen, die vier, denke ich mal. Die haben sich da getroffen, gesehen, wie auch immer, geredet. Und so wie ich Flo kenne, wird er auch sicher was darüber zu erzählen gehabt haben.
Ja, aber das war auch ehrlich gesagt so, dass das irgendwie schon eine Weile zurücklag. So, weißt du, dass er ausgeschieden ist. Da ist das ja so, auch so schnellläufig. Dann war er auch schon wieder zu Hause und war jetzt mit der Family sozusagen jetzt auch nach München gekommen. Und wir haben jetzt gar nicht so viel mehr über das Absteigen der Deutschen gesprochen. Auch wenn er natürlich irgendwie froh ist und auch weiß, das war eine gute WM und das Ziel Tourcard gehalten, das war ja so sein primäres Ziel. Und gegen Banting, der war vielleicht an dem Tag auch einfach zu gut und das war so, glaube ich, sein Fazit. Der ist happy, dass er jetzt den Januar ein bisschen entspannter angehen kann. Dann ist Mitte Februar, beginnt die Tour wieder mit den ersten Pro-Tour-Turnieren. Und das ist halt jetzt für ihn, wie gesagt, einfach, glaube ich, ein entspannter Start in das Jahr, mit dem man nicht unbedingt rechnen konnte, noch vor 3-4 Wochen. Also das ist ja jetzt alles.
Stimmt, er wusste ja noch nicht mal, ob er die Q-School spielen muss, was da jetzt passiert. Es ist schon krass, wie diese WM für viele eigentlich, nicht nur für die Deutschen auch, was das so entschieden hat, was das verändert hat in der Karriere, auf dem Bankkonto, wie auch immer. Stichwort Luke Littler, 100.000 Pfund, das ist mal ein ordentliches Taschengeld für einen 16-Jährigen, würde ich mal behaupten, oder?
Luke Littler, muss ich eine lustige Geschichte erzählen. Also das ist so, dass die Kollegen bei DAZN von der Social-Media-Abteilung jetzt auch Pelli angekommen sind. Die machen einfach ein paar Interviews und drehen ein paar Filmchen und fangen Stimmung ein und so weiter und so fort. Und als ich das Interview mit Luke Littler hatte, saß der Kollege direkt mit im Raum mit dabei und genauso auch Dave Allen übrigens. Und dann hatten wir Verbindungsprobleme bei dem Gespräch und die entstanden vor allem an dem Moment, als ich Luke Littler fragte, und jetzt einen schönen Döner und mit welcher Soße? Scharf oder nicht so scharf? Und daraufhin winkte plötzlich, er guckte mich so ein bisschen irritiert an und dann winkte er ab und sagte, nein, kein Döner. So, und dann bekam ich die Info, als ich die Frage gestellt hatte, hat der PDC-Kollege sofort ihm gewinkt und gesagt, kein Döner, nicht drauf antworten. Das echt? War die Döner-Geschichte war ihm zu gefährlich. Und das ist natürlich eigentlich lustig, weil das ja sowas Harmloses ist, mit dem er selber ja vor allem auch umgegangen ist. Und nach dem Motto, jetzt ist er noch einen Döner entfernt von der vom Finale. Einen Döner entfernt vom WM-Titel. Du, Luke Littler, ich bin echt aus dem Häuschen von diesem Typen. Also das ist unglaublich. Und jetzt hat auch Rob Cross bei uns auch nochmal im Interview gesagt, ja, der Kerl hat auch das Paket, um dieses Turnier zu gewinnen. Ich glaube, den Eindruck haben wir alle. Ja. Trotzdem glaube ich, dass das auch immer noch in jedem Spiel zusammenbrechen kann. Das ist ja das Verrückte im Darts. Das wirkt so wahnsinnig stabil und das scheint auch dann in diesem jeweiligen Match so zu sein. Nur ob das jetzt auch morgen Abend gegen Rob Cross so sein wird, das wissen wir alle nicht. Und das weiß auch Luke Littler nicht. Und ich dachte wirklich, Brendan Dolan würde ihm das Leben schwerer machen, mit seiner Art Darts zu spielen, dass das so glatt ausgehen würde, habe ich nicht gedacht. Und man fragt sich auch im Nachhinein, was haben Price und Anderson eigentlich getan, dass sie sich so schwer getan haben gegen Brendan Dolan, gegen den History Maker. Und das, obwohl Luke Littler in den ersten beiden Legs, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, sehr nervös wirkte. Auf mich. Der war angespannt. Der war richtig angespannt. Und weil Dolan aber auch wirklich gar nichts getroffen hat, hat er den einfach ins Match reingeholt. Und dann verliert er auch noch Satz 1.
Also bei Dolan waren es ganz klar, glaube ich, die Zahlen. Also wenn du das anguckst, 86er Average, da hast du nicht nur gegen Littler Probleme, da hast du eigentlich gegen alle. Und was Anderson und Price falsch gemacht haben, ich glaube, die sind eben nicht mit ihrem A-Game da reingegangen. Und Dolan ist so ein Typ. Wenn du nicht aufpasst, dann ist er nämlich sofort da. Weil ich glaube, der hat es viel über Erfahrung gespielt gegen die zwei, hat das gut runtergezockt, Timing sowieso. Wir reden ja oft darüber, dass das moderne Starts eigentlich schon viel übers Timing entschieden wird inzwischen. Aber wenn du 86 im Average spielst gegen einen, der 100 im Average spielt, dann kannst du auch mit Timing nichts mehr machen. Das sind über 15 Punkte Unterschied gewesen im Average. Und Littler, ich habe heute schon ein Scherzchen gemacht drüber. Wahrscheinlich derjenige, der ihn schlagen kann, wird erst diese Tage irgendwie geboren oder so. Der ist schon krass unterwegs. Und vor allem auch, wenn du mit ihm redest, das ist auch bei den Interviews einfach abgezockt. Ich habe das Gefühl, weil alle so fragen, ja, was ist mit dem? Ich glaube, das ist einfach nur ein hochtalentierter 16-Jähriger, der nur Darts spielen will. Das Ganze drumherum, ja. Dafür ist er gar nicht so empfänglich, finde ich.
Ja. Erzählt er auch ja auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Ich finde auch,
gar ist
in den Antworten auch etwas kürzer angebunden, was ja auch okay ist. Nochmal, der ist 16. Also woher sollte er auch wissen, was er ein bisschen ausführlicher erzählt und was nicht. Und was ich jetzt auch nochmal im Kommentar gesagt habe und wo ich so sein Talent auch sehe. Also klar, zum einen echt unfassbar, dieses Video von ihm, als er 3 Jahre alt war, aus 2010, wo er Raymond van Barneveld dann nachgeahmt hat. Und die man gesehen hat, dass er von der Wurfbewegung her, von der Technik her, hat er heute in seinem Wurfstil unheimlich viel Ähnlichkeit mit dem, als er 3 Jahre alt war. Das ist ja unglaublich, dass das damals schon so die Anlage, so sein Talent, sein Bewegungstalent irgendwie schon erkennbar war. Und dass er das mitnimmt jetzt in seine ganze Darts-Karriere rein. Das gibt's doch gar nicht, oder? Der war 3.
Ja. Also, wie gesagt, keiner kann dir diesen Typen erklären so richtig. Wurfstil habe ich auch gesehen, also da klar erkennst du den Unterschied, aber man sieht schon von damals, vom Rücken und von wie er dasteht und so weiter, es ist einfach nur krass. Und ich habe ihn ja auch gefragt, gibt es irgendwen, der im Hintergrund ist, der dir vielleicht Tipps gibt, irgendein berühmter Spieler, der dir sagt, mach das so und so und so. Und er sagt, nö, eigentlich nur meine Familie. Und so ein bisschen das Management, der das gleiche wie Nathan Aspinall.
Ja.
Und dass es da niemanden gibt eigentlich. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis, dass ihm niemand reinredet, dass er wirklich machen kann, wie er denkt und das einfach so ein natural born data ist.
Ja, und das wollte ich eben sagen. Weißt du, so sein Talent, es kann ja keiner geübt haben mit ihm, als er 12 oder 13 war, wie es ist, im Alley-Pally zu spielen. Ja. Es kann keiner geübt haben mit ihm, wie es ist, sein großes Idol Raymond van Barneveld zu spielen. Das kann alles keiner geübt haben, das kann er nicht trainiert haben, sondern das hat er erlebt und hat das bravourös gemeistert und handelt das offenbar genau richtig, so dass er locker ist, easy ist, mit einer großen Leichtigkeit rangeht, wahnsinnig entschlossen wirkt und, glaube ich, konzentriert. Der ist auch so auf dem Punkt da. Und heute gegen Dolan dachte ich zwischendurch, der war ein bisschen gelangweilt, um ehrlich zu sein. Der wurde gar nicht gefordert.
Ja, Dolan hat ihn runtergezogen. Ja. Das vom Gefühl hatte ich auch. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dann gibt er sich selber eine Challenge und dann spielt er eigentlich die ganze Zeit gerne über Doppel 20, Doppel 10 und irgendwann hat er 80 Punkte stehen und spielt dann über Triple 16.
Haben wo wir ich auch gesagt.
Hä? Warum macht er das jetzt? Und ich habe auch das Gefühl gehabt, der braucht jetzt irgendeine Herausforderung, weil das ist zu einfach. Dem war langweilig, ja. Der sucht irgendwie, wahrscheinlich hat er gedacht, okay, entweder versuche ich jetzt Triple 16, Doppel 16 zu checken oder ich nehme jetzt vor, einen 12-Darter zu spielen im nächsten Leg oder irgendwas, was mich jetzt antreibt gegen Dolan. Weil Dolan hatte ja, ich hatte eher das Gefühl, dass Dolan zu viel Respekt hatte vor Littler. Also, dass der irgendwie die Hosen voll hatte vor Littler. Dass er ihn nicht deklassiert. Und das hat er ja so ein bisschen. Also muss man ja ganz klar sagen. Also der History Maker, das war nichts mit History.
Nee. Aber der nimmt 50.000 mit und hat eine gute WM gespielt. Und dann war er zum zweiten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale. Und heute Abend also ist es dann so, dass auf Luke Littler der nächste Test wartet, weil er gegen Rob Cross ran muss, der natürlich heute auch ein überragendes Match hingelegt hat. Aber bevor wir auf dieses Viertelfinale zu sprechen kommen, Robby, ist auch heute so eine Folge, wo wir so viel im Kopf haben, wo wir gar nichts auf dem Zettel haben. Du hast deine Unterlagen im Alipelle liegen lassen. Ich habe mir auch gar keine Notizen groß gemacht, weil ich auch glaube, wir kriegen das alles in etwa so hin. Lass uns mal ganz kurz zurückspringen zum Achtelfinale von Luke Humphries und Joe Cullen.
Jo.
Das letzte Match des Jahres 2023 ist das beste des Jahres 2023. Und du hast es nicht kommentiert. Du kommentierst die ganze WM, nur diese eine Session nicht und verpasst diese Partie. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich habe es mir angeschaut, aber nicht kommentiert. Ja, aber
Alter.
Aber es war auch irgendwie, wenn du so viel kommentierst, ich habe ja auf die Uhr geguckt und da war 0.46 Uhr, als dieser Matchstart dann reingegangen ist. Und da habe ich gedacht, boah, das wäre jetzt aber auch echt ein langer Abend geworden. Im Prinzip ist ganz okay eigentlich. War okay. Aber ein geiles Spiel. Also da gibt es nur ein Wort dafür. Absolut geil. Und hat irgendwie alle Facetten des Dartsports abgebildet. Also Nerven zusammenhalten, Nerven verlieren, Comebacks, unfassbare Scores und Momente, die dieses Spiel erzeugt hat. Und ich glaube, das war irgendwie so eine Art, keine Ahnung, Beweis dafür, wie gut Luke Humphries tatsächlich ist.
Und weißt du, was ich im Nachhinein gedacht habe, als Joe Cullen diese zwei Matchstarts auf der Doppel 18 hat, zum 3:1 in Satz 7? Der hat auch so viel Druck, weil sich Luke Humphries in den letzten 2,5 Monaten einen Nimbus aufgebaut hat, bei dem auch Joe Cullen weiß, ich muss jetzt die Dinger treffen, ansonsten verliere ich dieses Match noch gegen Humphries.
So, und das wollte ich gerade sagen. Wenn Luke Humphries diese drei Major-Titel nicht gehabt hätte in seiner Vita, dann hätte Joe Cullen diese Doppel 18 getroffen.
Ja.
Ende. Ja, der dachte daran, ich schießt jetzt hier den größten Favoriten überhaupt zur WM, den nehme ich jetzt raus. Und das waren vielleicht diese zwei Gedanken, die zu viel im Kopf waren.
Ja, absolut.
Ja.
Du, um jetzt aber auch nochmal ganz kurz, wir haben jetzt nur über Flo gesprochen, Schlussstrich unter die Deutschen. Ich habe das jetzt irgendwie auch auf Instagram schon geschrieben, alles. Ich finde, sie haben den nächsten Entwicklungsschritt gemacht. Wir hatten das auch letztes Mal, glaube ich, schon so in der Folge ein bisschen angesprochen. Auch wenn sie alle raus sind nach der dritten Runde und Martin verliert unheimlich knapp gegen Scott Williams. Und er wird auch, glaube ich, zu Hause sitzen und wird denken, ey, Alter, ich war so knapp dran, den zu schlagen. Der steht jetzt im Halbfinale. Ich sitze jetzt hier zu Hause auf der Couch. Da sieht man mal, wie eng das alles zusammen ist, ne? Wie dicht das ist und was möglich ist. Und Ricardo, klar, der hat die Riesenchance, Luke Humphries rauszunehmen. Wahrscheinlich muss er das sogar tun. Was Michael van Gerven dann gesagt hat im Interview, wer nochmal? Ricardo Pietrzko, der hat einfach keine Balls, der hat keine Eier gehabt. Ich habe jetzt auch nochmal im Bild-Interview heute gesagt, man muss nur 2-3 Wochen zurückgehen. Da gab es übrigens das Finale bei den Players Championship Finals. Da führte Van Gerven mit 9:5. Da hat er übrigens auch keine Eier gehabt und hat das Ding gewonnen. Das ist halt im Darts manchmal so. Und da hat er einfach nach dem Sieg über Bunting, da saß er mit breiter Brust in der PK und da ging ihm das leicht von den Lippen. Also ne, auch für Ricardo, geile WM, geiles Debüt. Ja, da war eine Chance da nach der 3-1-Führung. Da war in dem Moment auch wirklich mehr drin. Aber so ist das halt auch. Er hat nicht die Erfahrung, dann so einen großen Namen auch einfach rauszunehmen.
Ja, ich glaube auch, wenn man Ricardo im Vorfeld gesagt hätte, du gehst in Runde 3 raus, knapp gegen Luke Humphries, der vielleicht später die WM eventuell gewinnt, dann hätte er gesagt, ja, würde ich so im Voraus fast nehmen. Ich fand auch die Geschichte mit dieser Nummer auf den Shirts geil. Ricardo nimmt sich 7 Shirts mit. Und auf jedem Kragen steht eine Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Für jedes Spiel, das er dort spielt, eventuell. Und das zeigt so schon irgendwie, also ich fand das cool. Das ist, hat überhaupt nichts mit Arroganz zu tun oder mit irgendwie die Sache nicht einschätzen können. Ich fand das geil, dass der dann zum dritten Spiel auch die Nummer 3 am Kragen hatte und sagt viel über ihn aus. Und ich glaube, wir sind uns beide sicher, das war nicht das Letzte, was wir von Ricardo irgendwie gesehen haben in der Richtung. Das wird nochmal andere Dimensionen annehmen, glaube ich.
Glaube ich auch, bin mir auch ganz sicher. Ja. Und das weiß er auch selber, dass der nicht das letzte Mal im Ellipelli war, das wissen wir alle.
Ja, ja.
Dafür tickt der wirklich zu gut und ich habe das auch gemocht, so seine teilweise fast, so wirkt das, fast naive Herangehensweise an die WM. Ne, so, ich fahre in den Ellipelli, oh, bin eigentlich überrascht, ist ein bisschen klein hier und ich nehme jedes Match, wie es kommt und ich komme natürlich, um zu gewinnen. Also, aber ich habe ihm das abgenommen. Der erzählt mir das glaubhaft. Das klingt ja für mich nicht nach irgendwelchen Floskeln, die er darunter haut, sondern das empfindet der so und legt sich das auch so zurecht, dass er so seinen Weg findet. Das ist einer, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, das habe ich nicht bei so vielen Spielern, so gerade auch auf dieser Ebene. Der geht einen ganz eigenen Weg. Der findet der sucht vielleicht doch so seine Herangehensweise, wie er auf der Tour gut bestehen kann und macht das schon anders als ein paar andere. Ne? Der hat schon so ganz eigene Elemente, wie er sich vorbereitet, wie er mental daran geht und wie er das Ganze auch dann spielt.
Also mir gefällt das auch total gut. Es ist irgendwie frisch, auch gerade aus deutscher Sicht, finde ich. Das ist mal ein ganz anderer Spieler im Prinzip. Was ja Gaga schon irgendwie war, weil er ja auch so
ja, stimmt.
Einfach anders gesprochen hat wie die meisten anderen. Ja, ich spiele das jetzt hier von Spiel zu Spiel. Was ist dein Plan bei der WM? Ja, das nächste Spiel zu gewinnen und einfach irgendwie anders, wie viele vor ihm oder nach ihm sprechen werden. Und das gefällt mir auch. Das gehört auch irgendwie zur Entwicklung im deutschen Darts, dass wir jetzt diese Typen haben und wir haben jetzt potenziell die Chance, bei der nächsten WM eventuell 3 Top 32 Spieler zu haben. 3. Das ist schon, also ja, wir sind absolut. Da echt auf der Landkarte dort, ja.
Ja, absolut. Du, und dann genau, das ist natürlich auch noch, was Flo nochmal gesagt hat, auch so, der will jetzt eine bessere erste Jahreshälfte spielen, klar, das ist ein ganz großes Ziel von ihm. Und wenn er das ja vielleicht hinbekommt, weißt du, der ist jetzt auch die 59 der Welt, vielleicht entwickelt sich das ja auch dann in Richtung Top 40 oder wohin auch immer, mal abwarten, was da in 2024 dann auch bei ihm passieren wird.
Ja.
Ja, also die Deutschen.
Ich meine, was er kann, hat er ja bewiesen in diesen genau. Unfassbaren 10 Minuten. Also wenn er das jetzt noch konstanter abrufen kann, solche Momente, dann sehe ich da jetzt auch keinen Grund darin, ja. Dass es nicht noch weiter nach oben geht.
Der erste Spieler in der 31-jährigen Geschichte der World Darts Championship, der 2 10-Darter nacheinander gespielt hat.
War tatsächlich?
Ja, ist so.
Krass.
Das hat Christopher Kempf, das ist ja dieser Statistik-Freak, hat ja, das ja. Rausgefunden und hat auch geschrieben, so hat Taylor nicht geschafft und so weiter. Also ganz, ganz, ganz lustiger Post. Ja.
Schon krass. Ja. Und was das auch ist komisch ist irgendwie, Gaga geht ja, wie soll ich sagen, nicht sang- und klanglos raus, es war so ein bisschen Doppelproblem und so weiter, aber spielt von allen dann noch den besten Average in dieser dritten Runde von allen Deutschen.
Ja.
Und das sind alles so Elemente, wo ich sage, das ist Wahnsinn, was da alles so passiert. Weil bei Gaga habe ich auch irgendwie gedacht, wenn das ein oder andere Doppel reingeht, vielleicht läuft das auch ein bisschen anders. Weil Chizzy war am Anfang nicht so stark. Man hätte ihm die ersten 1-2 Sätze vielleicht abnehmen können. Aber irgendwie hat es ja Gaga auch vorausgesagt. Er hat ja vor der WM gesagt, wenn ich meine Doppel treffe, dann dann läuft das. Dann weiß ich, scoring-technisch können mir wenige was vormachen inzwischen, aber die Doppel sind entscheidend. Und dass er auch sein Spiel so gut irgendwie voraussagt oder einschätzen kann, zeigt auch nochmal die Entwicklung, dass es keine Träumereien sind oder so, sondern das ist die, alle, die da mitspielen auf der Tour, die Deutschen, leben in der echten Welt, in der Realität und können das auch echt gut, glaube ich, auch voraussagen und einschätzen danach.
Und Schisi spielt übrigens von den Statistiken auch eher gegen Gaga sein bestes Match bei der WM, ne? Mit der höchsten Doppelquote, 50%, mit einem sehr guten Average und so weiter und so fort. Der hat mich heute enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn Luke Humphries heute sein erstes wirklich großes Match gespielt hat, Schisi hat das Potenzial, um auch mal dagegen zu halten, aber das ist ihm heute nicht geglückt. Und ja, lass uns vielleicht nochmal so ein paar Worte zu Luke Humphries. Ich meine, der ist zweimal eigentlich raus bei der WM, gegen Ricardo und natürlich vor allem auch gegen Joe Cullen. Es ist so die Frage gewesen, sind das diese Matches, wenn du da durchkommst, obwohl du eigentlich schon fast raus bist, wirst du dann Weltmeister? Ja, das könnte sein. Ich war mir 100% sicher, dass Van Gerven das Match gegen Scott Williams gewinnt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist es das Halbfinale gegen MVG. Und ich habe geglaubt, dass MVG auch dieses Halbfinale gewinnen würde. Also bis zum Ausscheiden von Michael Van Gerven war ich mir sicher, Luke Humphries wird nicht Weltmeister. Weil der Van Gerven das ist ja genau das, was er gerne macht, wie wir bei Bunting auch gesehen haben, wo er mal wieder wahnsinnig gut drin war, so auf den Punkt da zu sein, eine Partie, die hoch geschrieben wird, die gehypt wird. Und da ist er dann irgendwie das Marker ganz besonders. Aber dazu kommt er nicht, weil er heute Gülle gespielt hat für seine Verhältnisse.
Was ich schade finde, das Halbfinale wäre ja dann tatsächlich das Spiel um Weltranglistenposition, Platz 1 gewesen. Das hätte ich schon gern gesehen, diesen Clash, um zu sagen, der Sieger ist die Nummer 1.
Ja.
Ja.
Und das hätte auch so diese WM, weißt du, das, ich weiß auch nicht, das ist so ein Match, das prägt eine Weltmeisterschaft, absolut.
Ja.
Hab ja mit der Bild ein längeres Interview gemacht, die haben mich auch gefragt, wo steht diese WM bei dir eigentlich so, du hast vom Ranking her. Und ich finde schon, mit dieser Luke Littler Geschichte, die ist so außergewöhnlich, das ist so fett, also was der da spielt, was da passiert, wir sehen den besten 16-Jährigen aller Zeiten, der sie alle weghaut, der noch nicht einmal zwei Sätze abgegeben hat, egal wer kommt, das hat schon Potenzial, finde ich, für eine ganz, ganz spektakuläre WM, aber dafür muss natürlich auch das Ende gut sein, also dafür brauchst du auch so ein Halbfinale vielleicht, MVG gegen Luke Humphries und dann ist es ja vielleicht das Finale. Ich stelle dir das Finale vor, Van Gerven gegen Luke Littler. Das ist ja dann, selbst da sprichst du plötzlich von zwei unterschiedlichen Generationen.
Ja.
So ein bisschen verdreht, nur alles halt viel jünger, wie 2013 der junge Van Gerven gegen Taylor gespielt hat. Aber das alles halt, ne?
Nochmal anders,
Also, ja. Naja, schade.
Bei Luke Humphries habe ich ja darauf angesprochen, ich durfte ja ein paar Fragen stellen ab und zu mal und dann habe ich auch gesagt, ja, Luke war ja sein allererster 100-Plus-Average überhaupt im Eli Pelli. Das war ja schon historisch aus seiner Sicht. Dann sage ich, jetzt hast du deinen ersten 100-Plus-Average gespielt, wenn du morgen gewinnst, bist du die Nummer 1 der Welt und wenn du dann irgendwie nochmal ein Spiel gewinnst, bist du Weltmeister. Und er direkt, Nummer 1 bist du vielleicht für ein paar Wochen, Monate, meinetwegen ja, Weltmeister bleibst du für immer. Also frag mich bitte nicht, was für mich irgendwie wichtig ist oder was bei mir die Priorität ist. Und das fand ich so unglaublich, ich kann das gar nicht mehr wiedergeben. Mir sind fast die Tränen gekommen. Das hat er in so einer wirklich nicht theatralisch, sondern wie sagt man das, so einer gefühlvollen Art gesagt, dass ich gedacht habe, wow, das ist echt so ein Typ, der träumt wirklich davon und der hat das im Kopf, der will das unbedingt werden, der will Weltmeister werden. Unbedingt.
Der hat das auch schon durchgespielt.
Ja.
Der hat ja eine Antwort darauf. Darum hat er sich schon logischerweise Gedanken gemacht. Und erinnere dich, als Gerben Price 2021 Weltmeister wurde, als er Gary Anderson im Finale schlägt, hat er die gleiche Frage bekommen. Der hat gesagt, ach, Weltmeister kann ich noch ein paar Mal werden, aber die Nummer 1, dafür muss ich echt über einen langen Zeitraum sehr, sehr erfolgreich sein. Ne? Das war für ihn viel wichtiger als der WM-Titel.
Ja. Stimmt, ja.
Ganz
spannend, da siehst du auch mal, wie die drüber denken irgendwie. Und das ist ja das Weltmeister, bleibst du ja für immer. Diesen Titel kann dir ja keiner nehmen. Und ich finde auch Luke Humphries, ich glaube, wenn er nicht diesen Traum hätte oder diesen unbedingten, also unbedingt Weltmeister werden würde, dann hätte er auch diese Spiele gegen Joe Cullen und Ricardo gar nicht überstanden. Ich glaube, das hat ihn getrieben. Dass er gesagt, nein, so gehe ich hier nicht raus. Nicht gegen, bei allem Respekt, nicht gegen Ricardo Pietrzko und auch nicht, wenn ich mich hier in dieses Sudden Death Leg gequält habe. Ich meine, allein schon die Tatsache, dass er das mit 180 beginnt gegen Joe Cullen, das ist unfassbar eigentlich. Und dann dieses 100er Finish zum Ende. Wie schafft er das eigentlich, so die Nerven zusammenzubehalten? Bei jedem normalen Menschen wird doch alles irgendwie zusammenbrechen innerlich, aber das ist schon geil, was dieses Adrenalin mit diesen Spielern macht. Und es macht so Spaß. Und gibt es irgendjemanden, der sich auf den Weltmeister festlegen würde? Also jetzt im Moment, ich will es nicht tun. Ich will einfach nur abwarten, was da passiert.
Ja, ganz genau. Also ja, ich meine, klar, ne, wir haben jetzt drei dabei im Halbfinale, die noch nie Weltmeister waren, die ein neuer Name wären in dieser Liste. Ja. Ich habe ja auch vor der WM gesagt, das wird nicht passieren. Es wird einer sein, der das schon Ding schon mal gewonnen hat. Dann müsste sich also jetzt Rob Cross durchsetzen. Auf den hatte ich nur wirklich nicht gesetzt. Das ist schon sehr überraschend. Dann, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gecheckt habt, 4 Engländer im Halbfinale der WM gab es zuletzt 2006.
Ja.
2006!
Ja.
Das war das Finale von Taylor gegen Peter Manley. Ne, so. Das war eine Zeit, als die Engländer ganz extrem die Tour dominiert haben. Also da waren 2/3 Engländer und der Rest waren so ein paar Internationale so ungefähr.
Ja.
Und das ist natürlich schon Wahnsinn.
Ja, 2006 war ja auch die BDO noch im vollen Gange, muss man auch dazu sagen.
Ja, also auch richtig.
Die spielt ja keine Rolle mehr und 2006 kam ja dann, also nach der WM kam Barney zur PDC. Das war schon eine Zeit der Umbrüche und ich glaube, genau das wollte die PDC ja auch. Mit diesem Barney-Wechsel war, glaube ich, auch das neue Zeitalter eingeläutet oder da kamen noch ja mehrere Zeitalter im Prinzip danach. Und das wissen wir zumindest. Es wird ein Engländer. Wenigstens das. Ja. Wenigstens das wissen wir.
Ja. Robby, noch eine Frage an dich, weil das ein Thema ist, das ich auch, mit dem ich viele Anfragen bekommen habe über Social Media. Die deutschen Fans im Alley Pally, gerade das Match von Ricardo gegen Humphries. Humphries ist ja dann hinten raus echt so ein bisschen durchgedreht und hat gesagt, das wäre das mental schwierigste Match für ihn gewesen, weil es die Pfiffe gab.
Ja.
Mich haben einige angeschrieben und gesagt, warum sagst du das nicht? Das sind die Deutschen. Ah, übrigens, ich sitze nicht im Alley Pally und weiß nicht, ob das die deutschen Fans sind. Vielleicht waren es ja auch ein paar Schotten oder ein paar Waliser oder was auch immer, keine Ahnung. Und B, muss ich auch mal klar sagen, ich mag auch keine Pfiffe im Darts. Ich finde das auch unsportlich.
Ja.
Aber wir haben das alle gewollt. Alle die Tour so erleben wollten, haben gewollt, dass wir verrückte Fans haben, die verkleidet kommen, die für Stimmung sorgen, die für den Kontrast sorgen des Mentalsports mit singenden Fans, mit lautstarken Fans, mit lustigen Fans, die witzige Sprüche haben. Dass dann es passiert, dass Fans parteiisch sind, dann ist das, glaube ich, wirklich part of the deal. Dass das alles, weißt du, dass du alles haben willst. Du willst es groß haben, es sollen ein paar Tausend da sein, sie sollen verkleidet kommen, sie sollen alkoholische Getränke trinken, die sollen feiern, aber alles soll nur fair ablaufen. So ist das Leben nicht. Das ist Quatsch.
Ja.
Und von daher finde ich das okay. Und ich finde, das ist 2024 oder 2023 Aufgabe des Profis, das handeln zu können. Das ist eine Herausforderung, das ist schwierig. In keinem Sport haben Fans, ich glaube wirklich in keinem Sport, das ist vielleicht früher Davis Cup, jetzt bin ich ja mit meinen alten Tennisgeschichten, Südamerika, 10.000 Brasilianer oder Mexikaner durchgedreht, die haben auch Einfluss genommen auf das Spiel. Es gibt kaum einen Sport, wo Fans plötzlich Einfluss auf das Spiel bekommen, wie es im Darts der Fall ist. Und das stachelt natürlich auch die Fans an. Sobald die ja spüren, er reagiert, hören sie nicht auf. Sind sie Teil dieser Partie da oben?
Ja.
Und das kannst du auch, glaube ich, nicht abstellen. Nochmal, ich finde das nicht gut in dem Moment, aber es ist so. Damit müssen die Profis leben und sich hinzustellen, zu sagen, das darf so nicht sein. Ja, das ist aber so.
Also ich sehe es ähnlich wie du. Ich sag auch, ich finde es nicht gut. Ich habe es auch angesprochen im Kommentar. Ich sag, also während dieser Konzentrationsphase dann diese Pfeifkonzerte und so, ja, muss nicht sein. Aber, Und jetzt kommt das große Aber. Du bist Darts-Profi, du bist im Alexandra Palace. Du willst 500.000 Pfund gewinnen, du willst Weltmeister werden, du willst mit Fußballprofis irgendwo im Stadion abhängen und Selfies machen. Du willst, keine Ahnung, einfach, ja, maximal erfolgreich sein. Dann musst du ein paar Dinge abkönnen. Dann musst du ein paar Dinge abkönnen. Und die deutschen Fans mussten ja dann auch abkönnen, dass die Engländer plötzlich skandiert haben, Germans getting battered everywhere they go. Das ist nun mal part of the deal, finde ich. Und ich habe mich vor Ort auch erkundigt. Dan Dawson habe ich gesprochen und sagt, Dan, wie denkst du denn über diese Thematik mit den deutschen Fans und so? Weißt du, was er sagt? The German fans are great. Oder besser gesagt, Basti hat natürlich gefragt, das muss ich jetzt nochmal korrigieren, sorry. Aber wir hatten drüber geredet. Und er sagt dann, the German fans are great, we love it. We love them, it's great to see that so many people are coming, oder dass so viele Leute kommen eben aus Deutschland. Und das ist nämlich auch die andere Seite der Geschichte. Das gehört nämlich auch zur Erfolgsgeschichte der PDC und alles, was jetzt mit dranhängt. Genau. Und es gehört irgendwie alles zusammen. Dass nicht alles gut ist, was erfolgreich ist oder was groß wird, das wissen wir. Es gibt immer, wo Licht ist, ist immer Schatten und damit müssen wir leben. Und ich glaube, Luke Humphreys hat auch die richtige Antwort gegeben. Sportlich.
Ja.
Hat sich durchgesetzt und fertig.
Ja. So. Weißt du, welche Frage ich Ricardo als erstes gestellt habe? Ricardo war erste Frage an ihn, war in diese Richtung irgendwie, ne, wie war es? Dann sagt er, Fans, das hat mir nicht gut gefallen. Das war so sein erster Gedanke. Und dann sagt er, Luke Humphreys ist dann auch in der Pause auf mich zugekommen, hat das gesagt, dass er das wahnsinnig stören würde. Und da habe ich direkt gedacht, der ist auf dich zugekommen. Das heißt, der hat offenbar auch Ricardo versucht, in seine Gedankenwelt mit reinzuziehen. Ich glaube, dass das übrigens taktisch war von Luke Humphreys, dass er Ricardo darauf aufmerksam macht.
Ja, ja. Mental.
Er will das schlechte Gewissen bei Ricardo herauskitzeln und schafft das.
Ja.
Und schafft das.
Es wird sowieso mit vielen Tricks gearbeitet bei dieser WM.
Ricardo muss eigentlich in so einem Moment sagen, mein lieber Luke, dann geh doch Minigolf spielen.
Genau.
Weißt du? So, das ja. Dann, aber dann, du, ne, also er will gefeiert werden. Luke Humphreys will übrigens auch abgefeiert werden. Der macht übrigens auch die, hebt auch die Arme hoch. Das findet er alles super. Das findet er übrigens total cool, weißt du?
Ja.
Also, was hätte denn aber das war nicht spannend, dass Luke Humphreys zu Ricardo in der Pause, in der Setpause hingeht und ihm das sagt. Das ist ein rein taktisches Verhalten, mit dem er Ricardo beeinflussen möchte. Und ich glaube, weil Ricardo das auch als allererstes erzählt, ist das aufgegangen.
Ja.
Das ist meine Einschätzung. Ricardo, wenn du das hörst, und es war nicht so, ich habe das auch Ricardo gefragt, er hat das verneint. Mein Eindruck war, er war so kurz nach dem Spiel, das konnte er gar nicht so alles sortieren für sich.
Bei Luke Humphreys ist für mich jetzt auch ein Spieler, wo ich auch glaube, da passieren wenige Dinge zufällig. Also normalerweise ist es auch so, ich kann jetzt auch aus Spielersicht reden, der auch viele Turniere gespielt hat und so. Du vermeidest ja den verbalen Kontakt eigentlich komplett mit deinem Gegner. Du schaust auch zum Beispiel, wenn der jetzt vor dir runtergeht von der Bühne, du siehst ja immer, die halten auch so ein bisschen Abstand, wollen da auch nicht irritieren oder sonst irgendwas. Du sprichst eigentlich niemanden an. Vor allem in diesen Pausen, da bist du ja relativ einsam. Du weißt ja auch als Gegner, der hat ja vielleicht seine Konzentrationsphasen oder versucht sich mental da irgendwie reinzubringen in das Spiel. Also ich würde ihn nie meinen Gegner da nie ansprechen in so einer Situation. Und das habe ich ja gesagt. Also es werden schon ein paar Tricks angewendet bei dieser WM. Ich finde auch Scott Williams teilweise, was er da macht, auch wenn man es schwer erkennt, aber er versucht auch so ein bisschen Einfluss zu nehmen auf das Spiel durch seine Art und Weise, wie er zum Oki geht, wie langsam er die ersten Darts wirft. Er nimmt das Tempo raus, versucht es wieder aufzubauen und so weiter. Er kann gut damit umgehen, aber das ist alles geplant. Also das ist aber ja, alles absolut. Im Bereich des Erlaubten, muss man auch dazu sagen, ja.
Aber trotzdem, ich habe Scott Williams habe ich als grenzwertig teilweise empfunden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Der macht schon eine harte Welle da. Also das heißt ja auch, ne, bevor er checkt, nochmal zurückgehen und Fans, das ist grenzwertig. Auch diese No-Look-Würfe bei der 180 ist grenzwertig und das ist respektlos dem Gegner gegenüber. Das gefällt mir daran nicht. Was immer, wenn es gegen den Gegner respektlos wird, finde ich das nicht so toll. Aber du, der kommt damit durch, der hat Erfolg gerade Und
der sagt,
das ist seine Absicht.
Ja, der sagt nach der Pressekonferenz vor allen Leuten, die da sind, ja, ich habe, normalerweise guckt man ja nicht, was der Gegner im Practice Room macht, aber ich habe immer mal wieder rübergespickt zu Van Gerven und sehe, dass eigentlich fast immer die Darts, dass sein erster Dart immer zu tief kommt. Und habe dann versucht und erzählt das so. Weißt du, ich meine, normalerweise bist du ja der Sieger und musst nicht nochmal nachtreten, aber dass er dann quasi nochmal sagen will, ich habe das schon vorher gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt heute. Und dann habe ich mich dadurch nochmal ein bisschen aufgebaut. Das ist schon ein Typ, ein besonderer Typ. Der hört ja auch nicht auf zu quatschen bei diesen Pressekonferenzen. Dem fragst du ja eine Frage und der hört ja gar nicht mehr auf. Der erzählt dann, wie er vor 3 Jahren irgendwie hier irgendein Spiel auch so gewonnen hat und bla bla bla. Es ist schon, ich weiß nicht, wie ich ihn einschätzen soll, ob er zu diesen modernen Darts dazugehört oder ob das so ein Exot ist, aber er ist extrem, allein schon, wenn du siehst, wie der rumläuft, wie so ein stolzer Gockel, Brust raus und Kopf nach oben. Ja, kann man mögen, kann man nicht mögen.
Sehr selbstverliebt.
Sehr.
Ja, natürlich auch so. Aber Robby, das wissen wir alle, hilft dir oben auf der Bühne.
Ja,
du definitiv musst dich da oben selber auch geil finden, ansonsten wirfst du Pfeile nicht in 8 mm breite Felder.
Weißt du, wo das Problem liegt? Wenn es dann nicht mehr so läuft, dann fällt dir diese Art wieder auf die Füße.
Klar.
Oder wenn Van Gerven sagt, so, okay, heute war nicht mein Abend, aber wenn ich dich das nächste Mal vor der Flinte habe, dann werde ich dir diesen ganzen Scheiß, den du jetzt hier verzapft hast, an Bord wieder zurückgeben. Und Van Gerven ist so ein Typ, ja, der wartet ja nur auf so eine Gelegenheit dann wieder. Ja. Aber ja, ich hatte auch das Gefühl, dass Van Gerven heute nicht die Aura hatte. Du hast ihm angesehen, nicht, dass er gebückt gelaufen ist, aber irgendwie dieses Kämpfer-Löwenherz war nicht da so richtig. Also kein Moment einfach gehabt.
Der kam auf die Bühne und sah auch total zerknittert aus. Ich habe direkt in der ersten Sekunde gedacht, boah, der Augenringe, was ist denn da los? Der sah einfach nicht so richtig fit aus. Vielleicht war ja auch gesundheitlich irgendwas. Das würde er, glaube ich, auch so nie erzählen, weil er keine Ausrede suchen will, weil er gegen Scott Williams verloren hat. Aber ich glaube, dadurch, dass Luke Humphries offenbar in der Art und Weise, wie er Chizzy heute geschlagen hat, geiler Average, hat alles funktioniert. Ich glaube, der wird Scott Williams wegknallen. Das wird ein einseitiges Halbfinale sein. Das kann ich ja mal sagen, bevor wir dann am Abend das Halbfinale sehen werden. Das ist meine Vermutung. Aber ich habe keine Ahnung, wer gewinnt, ob es Luke Littler ist oder Rob Cross. Aber über Rob Cross müssen wir noch reden. Das Viertelfinale Nummer 1. Doby spielt ein gutes Match, führt mit 4-0. Es sieht alles danach aus, dass er durchgeht, weil ein 4-0 wirklich selten gedreht wird. Rob Cross dreht dieses 0-4 aus seiner Sicht und zieht noch ins Halbfinale ein. Und das ist natürlich wirklich sensationell.
Ja, und das hab ich jetzt gecheckt oder wir haben es gecheckt. Also 0-4 wurde noch nie gedreht. Also das war auch historisch.
Okay. Ja, Wahnsinn.
Von dem her, ein 5-1 wurde schon im Halbfinale gedreht von Lewis damals gegen Wade.
Ja.
Aber in dem Viertelfinale Windgate, genau. Aber 0-4 wurde in der Runde noch nicht gedreht.
Rob hatte bei uns im Interview gesagt, als er es 3-4 gemacht hat, da hat er gewusst, hier geht noch was. Das war so der Moment. Das fand ich ganz spannend auch so. Der gewinnt den ersten Satz, also seinen ersten Satz, das 1-4. Und du merkst irgendwie auch, okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Er gewinnt den zweiten Satz und dann plötzlich kam er auch besser rein. Der wurde immer besser. Das Match lief immer mehr in seine Richtung. Und diese Linie, die dann auch in der Grafik zu sehen war, wo es so zeigt, welchen Average spielst du über das Match, das war ja ein Strich auf dem 100er Level. Der spielt 9 Sätze lang auf 100 und ist letztlich abhängig davon, was Doby macht, der bis 121 diesen einen Satz spielt. Ne? So, der hat halt diese Achterbahnfahrt letztlich erlebt und da schlägt auch Konstanz dieses Match mit diesem unfassbaren Highlights, die der hatte, Chris Doby. Und Wahnsinn, und kommt tatsächlich dadurch. Also das ist echt Hut ab. Und wir hatten Cross ja alle nicht so richtig auf dem Zettel. Und ich finde auch jetzt nach dem Match gegen Clayton, keiner wusste genau, wie gut ist Rob Cross. Clayton, das war ein ganz furchtbarer Auftritt.
Ja, das war ja jetzt auch keine Hürde für Cross, glaube ich. Aber wir hatten es ja, glaube ich, die letzte Folge vor der WM hatten wir es ja angesprochen, dass keiner über Cross redet.
Ja.
So, jetzt muss man über ihn reden, ganz klar. Aber immer noch nicht in dem Modus, wo er sagt, ich werde Weltmeister oder so. So ein Spruch hörst du nicht von ihm. Nee. Da ist er dann auch nicht der Typ dafür. Und genau deswegen läuft er auch unter dem Radar. Weil er so ist, ja, glaube ich. Das könnte der Grund sein. Wir reden über Williams, der große Töne spuckt. Wir reden über Littler, der große Darts spielt und eine Aura auf der Bühne verstrahlt, die du von einem 16-Jährigen einfach nicht erwartest. Aber Humphreys, klar, da müssen wir drüber reden, weil er der Top-Favorit ist. Aber über Cross reden wir, glaube ich, nicht, weil er einfach, du fragst ihn was, er antwortet und das war's. Und wenn du ihn fragst, ja, glaubst du, dass du Weltmeister wirst und er schon im Viertelfinale steht und sagt, ja, klar glaube ich das, ich bin ja nicht hier zu verlieren, dann ist es ja auch eine Standardantwort. Und keine so Sprüche wie, now I want to go all the way oder I want to lift this trophy again, it would mean so much to me, bla bla bla, diese ganzen Sprüche, das hat er alles nicht und deswegen bemerken wir ihn nicht.
Und steigt darauf auch wirklich nicht ein. Ich habe ihn auch gefragt, ob das heute so Partien sind, wo er letztlich von der Erfahrung 2018 lebt, wo er Momente sich abgreift, so von seinem Sieg, wo er weiß, dass er das schon mal gewonnen hat, wo er weiß, wie man auch sich verhält. Er sagt auch, das ist viel zu weit weg. Also das geht er gar nicht drauf ein. Darüber will er gar nicht sprechen.
Viel zu weit weg. Zwei Spiele.
Und ich finde irgendwie so dieses, sein erster WM-Sieg, seine Debüt-WM, die kann ja auch emotional und gedanklich niemals weit weg sein für ihn. Also das Ding vergisst er ja in seinem ganzen Leben nicht, was da. Der weiß ja noch genau, wie sich das angefühlt hat.
Aber da verstehe ich bis heute nicht, warum er da so die Bühne, obwohl er gewonnen hat, Phil Taylor überlässt. Natürlich, Phil Taylors letztes Spiel, Abschied, bla bla, aber irgendwann musst du doch sagen, nach 3 Minuten, okay, alles gut, wir verabschieden jetzt Phil und jetzt lasse ich hier oben die Sau raus. Der hat ja ihm den Pokal da noch in die Hand gedrückt und keine Ahnung, was da. Du hattest das Gefühl, er kniet jetzt gleich vor ihm nieder. Ja. Und damals, kannst du dich noch daran erinnern?
Ja, absolut. Ich glaube, der wollte alles richtig machen. Ich glaube, er wollte respektvoll sein. Er wollte. Ja, das ist ja nicht, ich sage ja nicht, dass das gut ist. Ich glaube, so hat der getickt. Er dachte, er kann den großen Phil Taylor nicht irgendwie klein machen neben sich so. Ne? Dabei hat ja Taylor immer gesagt, nimm den Punkt. Er war eher der gesagt hat, nimm das Ding. Du hast gewonnen übrigens. Ne?
Ja. Taylor hat auch gewusst, ich bin groß genug. Ich brauche jetzt hier nicht noch die letzte aller Bühnen und was weiß ich. Das ist doch okay. Und er hatte ja schon, ich glaube, Taylor hatte schon gewonnen, als er ins Finale kam. Da wusste er schon, größer kann es nicht werden. Größer kann es nicht werden, ja.
Weißt du, was interessant ist? Dass egal, wer über Luke Littler spricht, sie machen ihn alle groß. Ja. Man könnte sich ja auch mal hinsetzen im Vorfeld und sagen, Luke Littler, der ist übrigens 16, den schnapp ich mir. Dem werde ich mal zeigen, was es heißt, bei der WM auf so einer Bühne zu spielen. Weißt du mal, so eine andere
Haltung
einnehmen.
Hat doch Barney versucht. Er hat doch genau diesen Spruch gebracht. Ich werde ihn hier wegrasieren.
Hat er das gemacht? Das den Satz habe ich gar nicht gehört.
Ja. Okay. Der hat wohl zu lange mit MVG in der WG gelebt, deswegen.
Weißt du, welchen Spruch ich viel besser fand von Barney? Als ich 16 war, habe ich mit Playmobil und Lego gespielt, weil wir kein Internet hatten. Ja, Barney, als du 16 warst, war 1983, da gab es auch noch gar kein Internet.
Ja, also
das ist echt lustig.
Ja, aber Littler, wir kommen ja immer wieder auf ihn. Ich fand es auch interessant, was Gary gesagt hat. Hast du gehört, was Gary gesagt hat?
Ja.
Die sollen ihn endlich in Ruhe lassen. Und er hat ja den Vergleich gezogen zu Josh Rock, dass dieser Hype um Josh Rock ihn 2-3 Jahre zurückgeworfen hat in der Entwicklung. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und ich fand jetzt auch den Hype um Josh Rock jetzt nicht so extrem, weil es nicht die WM war.
Was der ganz große Unterschied ist zu Luke Littler? Josh Rock hat das ganze Jahr auf der Tour übrigens gespielt.
Ja.
Josh Rock ist 22. Das ist ein Papa von einem Kind. Der steht ganz anders im Leben als Luke Littler, der gar kein Tourspieler ist, der ja wirklich schräg am Ende rüberkommt und plötzlich alles gewinnt. Das ist ja das Verrückte auch an Luke Littler. Keiner hat den gespielt vorher. Also der spielt gegen alle das erste Mal, außer beim UK Open. Ich weiß schon, diese paar Matches.
Ja.
Und das ist von daher schon eine besondere Geschichte. Trotzdem, und das finde ich jetzt noch einen spannenden Punkt, zum einen wird die PDC am 4. Januar die Premier League-Spieler bekannt geben. Was ich nicht verstehe, wie kann man den Finalabend dazu nicht nutzen? Raff ich Nullinger, wenn ich ehrlich bin. Weil offenbar ja auch klar ist, wer Weltmeister ist, spielt ja auch Premier League, damit machst du auch keinen Weltmeister klein und gar nichts, weil der ist ja mit dabei bei dieser Meldung. Sie werden das am 4. Januar machen. Und jetzt ist ja die Frage, was wird mit Luke Littler passieren nach dieser WM? Die Gefahr, ihn zu verheizen, ist groß. Der wird ja das erste Mal dann ein Problem bekommen, wenn er nicht mehr den Erfolg hat. Solange der erfolgreich ist, klar, läuft diese Welle. Geht alles in diese Richtung, ist alles entspannt, ist alles easy am Ende auch. Aber was passiert, wenn der Erfolg ausbleibt, wenn er verliert, wenn er ein paar Mal hintereinander verliert? Ich glaube, du kannst ihn eigentlich deshalb nicht in die Premier League mit reinnehmen.
Außer er wird Weltmeister. Okay. Du kannst nicht in die Premier League ohne den Weltmeister starten. Das geht nicht.
Mit der Erklärung, das kannst du. Ich glaube, es geht noch nicht. Es geht nicht, weil es diesen Sky-Vertrag gibt. Das hatte Flo auch heute mal gesagt. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Du kriegst ja als Weltmeister dieses Sky-Ding, es gibt ja extra Kohle. Und da sagt Sky auch, es hat einen Vertrag mit uns, der muss bitte die Premier League spielen.
Ja, aber.
Aber Robby, die Premier League, das ist ja nun wirklich das Format, wo schon etablierte, erfahrene Spieler untergegangen sind. Lass mal Luke Littler an 4 Donnerstagen vor 10.000 Leuten einfach mal eingehen und er kriegt mal 3-4 Panaden oder er spielt's auch einfach schlecht. Das ist ja das Verrückte, dass du immer denkst, wenn du den Spielen siehst, das bleibt so. Das war das, was wir anfangs gesagt haben. Das sieht so nach so einem stabilen Konstrukt aus. Und wir wissen ja, im Darts bricht das ganz schnell auseinander. Ganz schnell. Ja, aber guck, wie er gegen Gilding spielt. Weißt du, diesen Moment, wo er dann plötzlich nervös wird, die Doppel. So läuft doch Darts. Und dann hat er ein ganz schönes Brett vor sich. Wenn der mal ein paar Niederlagen am Stück hat und immer so in der Öffentlichkeit steht, wird das schwer zu handeln sein. Ich meine, das ist der Grund, warum man im Tennis gesagt hat, irgendwann Profispielerinnen müssen 16 sein, weil es diese Beispiele Jennifer Capriati gab, die ist in Drogen abverfallen. Es gab immer wieder junge Spielerinnen, gerade auf der Damen-Tennistour, wo du gemerkt hast, dass der Hype um sie ist zu groß, vor allem die Erwartungen und dann auch, wenn es nicht läuft. Wie will das der Kerl handeln? Und wenn du die Familie Littler siehst, die ja offenbar, seitdem der 5 ist, alle hoffen, dass er das macht und das setzt er jetzt um. Und die sitzen noch bei den Interviews mit dabei. Klar sagt die Mutter, wir müssen aufpassen, der ist ja erst 16. Ja, aber der verdient auch bald Millionen. Also weißt du, da geht ja ein Familientraum in Erfüllung. Das ist ein ganz heikles Konstrukt, ich sag's dir. Der muss total aufpassen, dass der nicht verbrannt wird. Aber ich sitze auch da und sage, das ist das Megatalent. Ich sitze auch da und sage, das ist der beste 16-Jährige, den die Dartswelt je hatte. Das gab's noch nie. Den Typ gab's noch nie.
Ja, aber verheizt mal hin oder her. Aber in meiner Welt kannst du die Premier League nicht starten ohne den Weltmeister. Das ist bei meinem Verständnis nicht möglich. Du musst den Weltmeister, also sollte er Weltmeister werden, dann wird er in die Premier League eingeladen.
Ja, das wird
er
auch.
Ob er will oder nicht.
Ja, aber das wird ja auch, aber man könnte aus PDC-Sicht sagen, wir schützen den Kerl, weil der gerade erst 16 geworden ist in diesem Jahr oder weil er jetzt bald 17 wird. Weißt du, könnte man meiner Meinung nach machen.
Vor was schützen?
Davor, dass der medial in der Öffentlichkeit zerrissen wird, wenn es nicht läuft.
Ist er doch schon geworden. Er musste sich doch schon entschuldigen für eine Aktion. Hast du das mitbekommen mit dem Sun-Ding? Ja. Er hat das so gut gehandelt, oder die haben das gut gehandelt, fand ich. Ein Post kurz abgesetzt, tschüss, das war's, interessiert uns gar nicht mehr. Und keiner hat mehr darüber geredet.
Das hat nichts damit zu tun, wenn du unter die Räder richtig kommst, weißt du? Das ist nochmal ein ganz anderer Druck. Ja. Ich glaube übrigens, der ist ja so aufgepoppt, spielt WM, spielt die geil. Wenn man den jetzt wieder ein bisschen rausnehmen würde aus der Premier League, dann läuft die 4 Wochen, dann wirst du nicht mal sagen, wo ist denn Luke Littler? Dann wirst du sagen, alles klar, freue mich, Gerben Price ist da. Ich glaube, man könnte das machen. Aber wenn er Weltmeister wird, werden sie es nicht machen.
Können sie eigentlich fast nicht, weil dann würden sie sich wahrscheinlich wieder der Kritik aussetzen, der Fans irgendwie, die sagen, hallo, wer ist Weltmeister? Wie könnt ihr euer größtes Ding starten ohne den Titelträger? Also, und ganz ehrlich, glaubt ja eh keiner, dass der 16 ist, von dem her. Das Ganze. Von dem her, ich weiß nicht, also schwieriges Thema. Schwierige WM für alle Beteiligten, glaube ich. Es fühlt sich auch irgendwie komisch an. alles? Oder wie geht's dir, wenn du die irgendwie, keine Ahnung, du hast nichts Handfestes.
Ich glaube wirklich, sie ist schwer greifbar, weil so viele Überraschungen passiert sind, weil Brandon Dolan Gary Anderson einfach rausnimmt. Ja. Und man fragte sich ja im Vorfeld, der gab ja dieses eine Interview nach seinem Sieg davor, sagte er ja, Brandon Dolan, sehr gefährlicher Spieler. Da habe ich noch gedacht, ey Gary, was erzählst du mir hier eigentlich? Und dann habe ich auf den direkten Vergleich geschaut und gesehen, 10-9. Und guck mal, die schlagen sich, wenn sie sich schlagen, ganz viele, ganz glatte Ergebnisse, also selten umkämpft.
Ja. Es hätte auch ein glattes Ergebnis sein können. Wenn Gary nicht nochmal so einen kleinen genialen Moment gehabt hätte, wäre das auch glatt ausgegangen für Brandon.
Also und echt.
Brandon ist auch abgezockt. Ein ganz gefährlicher Typ, glaube ich, auch so vom Ding her. Einer der nettesten und höflichsten Typen, die es auf der Tour wahrscheinlich gibt, aber ist schon Wahnsinn, was der da abgezogen hat. Ich glaube, auch die PDC hat sich gedacht, ey, Brandon, hör jetzt auf. Jetzt ist gut. Wir brauchen Gervin, wir brauchen Gary. Das Ding muss verkauft werden irgendwie.
Aber wenn du, wenn deine Frau dich so anfeuert, wie das die Frau von Brandon Dolan tut, dann hast du auch ganz viel in deinem Leben richtig gemacht. Ich meine, das ist ja Wahnsinn.
Du hast die zwei ja schon erlebt oder so.
Ja, klar.
Das ist das süßeste Paar, was ich hier erlebt habe. Die sind also ja ständig zusammen.
Sie würde mit nackten Füßen über die heißeste Kohle dieser Welt gehen. Ja, wenn sie damit einen Leck gewinnen könnte für ihren Mann. Ja,
das stimmt. Ja.
Das ist super. Du, aber das vielleicht auch nochmal, weil wir jetzt davon gesprochen haben, Price geht raus und Anderson geht raus. Die Auslosung von Luke Littler, wie dieses Turnier für den läuft, ist natürlich auch sensationell.
Das war von Anfang an.
Das ist das Viertel, der hätte Price, der hätte Anderson, er spielt Brandon Dolan im WM-Viertelfinale. Also das, ne, unter anderem. Also das ist schon cool. Hat Gilding als gesetzten Spieler. Also der hat schon einen guten Weg gehabt, ne? Aber ey, das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Ich will es nur mal gesagt haben.
Das ist ja auch kein Vorwurf. Das ist ja, du musst diese Leute auch erstmal alle schlagen und vor allem bei deinem Debüt. Und wir haben ja darüber geredet, Luke Humphries wirft jetzt das erste Mal 100 plus Average geworfen bei der PDC-WM. Das hat Luke Littler schon dreimal abgehakt, dieses Thema, bei seiner ersten WM.
Das ist Wahnsinn.
Ist echt Wahnsinn.
Ja.
Elmar, es ist spät. Wie spät ist es bei dir? 2 Uhr?
2:30 oder was, ne?
2:30 müsste es sein. Weil bei mir, nee, 2:30, ja, stimmt. Bei mir ist es 12:30. Ja, wir sind eine Stunde vor dir. Ja. Ich musste noch ganz kurz erzählen, ich bin doch mit dem Auto hierher gefahren. Mit der Fähre.
Ja.
Das halbe Schiff hat sich die Seele aus dem Leib gekotzt. Es war Seegang, das kannst du dir nicht vorstellen.
Nein.
Da ist es abgegangen. Das Ding hat gewackelt und geschaukelt. Aber ich war tapfer. Und jetzt pass auf, neben mir sitzt ein Pärchen auf der Fähre, so am Fenster. Und der Mann, sind beides Niederländer, Holländer, der Mann komplett, er will halt einfach mit seiner Frau was reden. Sie, kurz vorm Kotzen, sagt ihm die ganze Zeit so Handzeichen bloß, liegt da und ey, lass mich einfach in Ruhe. Und irgendwann hat es mir so ein bisschen leid getan, dann sage ich zu ihm, komm, dann lass uns, dann reden wir zwei, dann kann deine Frau sich ein bisschen ausruhen, gell? Das war dann ein absolutes Top-Gespräch, 1 Stunde lang. Der hat so viel gewusst, das war cool, das war richtig cool, das war echt ein nettes Gespräch, das war eine tolle Fährfahrt, auch wenn es echt ganz schön heftig war.
Es hieß doch, man könne so gut auf dieser Fähre essen. Das ist aber ausgefallen dann.
Nö, das konntest du am Anfang, solange die halt gestanden ist. Aber du konntest kaum laufen. Also während der Fahrt, du konntest echt nicht laufen. Du musstest dich überall festhalten. Also das war schon Wahnsinn. Und der Linksverkehr, das ist auch ein geiles Abenteuer, das ich hier erlebt habe oder immer noch erlebe. Und ich habe mir vorher so ein YouTube-Video angeschaut, weil ich wissen wollte, ich wollte mir ein paar Tipps holen, Linksverkehr, England fahren. Und dann sagt dieser Typ in dem YouTube-Video, ja, im Verkehr sind die Engländer völlig entspannt und gar nicht so hektisch wie die Deutschen. Glatt gelogen. Die sind genauso wie wir. Nur auch am Hetzen und Lichthupe und bla bla. Und also, wie gesagt, aber ich find's cool. Ich bin echt begeistert.
Cool.
Ja.
Ja, du, dann Haben wir irgendein Spiel außer Acht gelassen, was jetzt irgendwie wichtig war? Ist ja auch egal. Wir müssen ja auch nicht auf jedes Spiel immer eingehen.
Ja, irgendwas wollte ich
aber
noch sagen.
Wir sind aber trotzdem, ich will jetzt auch wissen, wer es wird. Also weißt du so, ich bin echt gespannt, wer es machen wird. Ganz überraschende Aussage von mir. Und was machst du jetzt, Robby?
Was ich jetzt mache? Ja. Ich gucke, ob ich in der letzten Folge noch irgendwas, weil da habe ich noch einen Zettel da von der letzten Folge, ob ich da irgendwas vergessen habe, weil du lässt mich ja nie zu Wort kommen, deswegen muss ich mich ja durchkämpfen.
Das ist doch alles Schnee von gestern.
Alles Schnee von gestern, ja. Schnee von morgen ist Halbfinale oder von heute, besser gesagt.
Absolut, aber jetzt sag mal ganz kurz, wie ist denn die Bude bei euch? Ihr seid in der WG sozusagen da, ihr habt euch ein Haus gemietet und da wohnt ihr, da pennt ihr alle. Ist das ein cooles Haus? Hast du ein gutes Zimmer?
Ja, ich habe ein Top-Zimmer. Ich habe das Zimmer von Max übernommen und das hat ein eigenes Bad. Ich habe ein gemütliches Bett. Ich bin so absolut zufrieden. Morgen kommt El Chefe noch, überraschenderweise zum ersten Mal nach London. Du weißt wer. Der war auch noch nie im Alley Pally. Das wird cool. Und schauen wir mal, was passiert. Ja. Bin hier mit, also der, wen ich kenne, ist Mo. Mit dem hast du ja die Road to Alley Pally gemacht vor vielen Jahren.
Ja, natürlich.
Ja, coole Socke, macht immer Spaß irgendwie, die Gespräche und so. Ist echt, ich bin zufrieden. Also ich hatte es mir ein bisschen schwieriger alles vorgestellt, aber wie gesagt, ist entspannt. Aber ich freue mich nach wieder einer Woche meine Kinder bald wieder zu sehen und die vermisse ich schon. Extrem.
Ja, das glaube ich dir.
Ja,
ich kann vielleicht noch sagen, klar, heute Abend, da wir ja hier diese Folge am Halbfinalabend ausstrahlen oder am Halbfinaltag ausstrahlen, ist Flo nochmal da. Finale machen wir mit Flo Hempel und mit René Eidams. Das ist jetzt der Plan heute gewesen. Und das vielleicht noch, ey, das hat uns total überraschend erwischt an dem 30., ne, diese letzte Session. Ich meine, da haben wir ja alle irgendwie schon aus den letzten Löchern gepfiffen. Dann gehen wir auf Sendung und um 8:10 kommt die Meldung, Elmar, das Match beginnt nicht um 8:15, es beginnt um 9:15. Mal ganz kurz, schön eine halbe Stunde gestreckt.
Okay. deswegen ging das auch hinten raus dann so lang.
Ja, darum war das auch so lang. Keine Ahnung, so. In allen Plänen vorher stand immer drin, jetzt nur am Halbfinale, es ist ja um 8:30 und da sind wir echt überrascht worden und mussten plötzlich ein bisschen ausholen. Aber hat auch alles geklappt. Aber da war ich auch echt am Ende froh, weil es so ein langer Abend war, dass ich irgendwann im Bett lag und und dann auch schlafen durfte. Robby?
Ich hab ganz viele Nachrichten bekommen, Elmar, das muss ich noch sagen. Wo mich die Leute darauf hinweisen, ich müsste dich viel mehr fragen, wie es dir geht, was du machst, was deine Pläne sind und so weiter. Ich würde gar nicht auf dich eingehen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wollen die Leute mehr über dich erfahren, privat? Kann das sein? Weil die haben mir so ein schlechtes Gewissen gemacht. Aber ich glaube, da bist du völlig entspannt, oder?
Völlig entspannt.
Ja.
Völlig entspannt, alles gut.
Ja, gut.
Mach dir keinen Kopf.
Naja, ich mache mir auch keinen Kopf. Ach, schon lange nicht mehr. Also das Nachrichten von fremden Leuten aus dem Internet, das habe ich mir abgewöhnt. Da hat mir der Elmar gleich den Kopf gewaschen. Das kann ich erzählen. Das kann ich verraten. Aber jetzt bin ich müde.
Ja, du, ich auch. Dann hab eine gute Nacht. Ich wünsche dir morgen viel Spaß mit den Halbfinals. Ja. Lass es uns gute Matches haben. Bin gespannt auf Littler gegen Rob Cross. Aber werde keine Tipps abgeben. Ich mache das jetzt genauso wie Robert Marjanovic. Das ist nicht mutig, aber es macht es irgendwie
leichter. Weißt du, warum ich das nicht mache? Wenn du einen Tipp abgibst, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Littler wird Weltmeister. Mal angenommen, ich haue das jetzt raus, weil ich so sehe. Dann gucke ich mir dieses Match anders an, als wenn ich sage, ich lasse es auf mich zukommen. Weil dann habe ich so ein bisschen in mir die Hoffnung, ja, hoffentlich macht das auch, dann habe ich Recht behalten. Ah, und das will ich nicht. Das will ich nicht haben, das Gefühl. Weil im Prinzip ist es mir egal, ob ich Recht behalte oder nicht in der Sache, weil keiner kann den Weltmeister voraussagen. Also klar, mit Glück, aber im Prinzip Ich würde mich freuen, egal aber, was macht, alle hätten es verdient.
Aber es geht ja gar nicht darum, ob du recht hast, sondern es geht ja letztlich darum, dass du, der die Tour so intensiv verfolgt,
ja,
auch ein Gefühl hast und viele wissen wollen, was dein Gefühl ist, wie das laufen wird. Das muss ja gar nicht stimmen und ich finde auch, das ist völlig egal, ob das stimmt oder nicht. Es ist nur spannend, glaube ich, für viele zu erfahren, was so dein Eindruck ist bei dem, wie du sie die letzten Wochen und Monate so begleitet hast und gesehen hast, was dein Eindruck vor so einem Match ist. Darum geht's ja nur.
Ja, vor der WM hatten
wir. Mich interessiert es auch gar nicht mehr, was du tippst.
Ich wollte nur sagen, wir hatten vor der WM ja drüber geredet und wir hatten ja zwei Dinge festgestellt. Luke Littler auch schon vor der WM. Achtet auf den Luke Littler, das ist ein brandgefährlicher Typ, das hatten wir hier mehrmals gesagt. Und wir hatten erwähnt, keiner redet über Cross. Und jetzt reden wir über Cross. Und das ist ja schon mal, und ich glaube, das Gefühl von uns beiden gewesen, dass das so zwei wichtige Bemerkungen sind, die nicht so oft fallen, aber die müssen einfach gesagt werden und die sich ja jetzt ein bisschen bestätigt haben. Das freut mich zumindest, dass die zwei so ein bisschen einfach das, ja, unser Gefühl bestätigt haben.
Und damit, meine lieben DartslauscherInnen, beenden wir Folge Nummer 178, während Robby noch ganz kurz uns erzählt, was er spielt bei 178 Rest.
Würde ich immer über die 19 gehen, weil wenige wollen auf der Doppel-19 landen. Das heißt, mit der 140 würde es auf der Doppel-19 landen. Und triffst du bei 178 den ersten in die Triple-19, hast du 121 Rest. Und dann gehst du schön die Stufen hoch. 25, Triple 20 und stellst dir die Doppel 18. Und das wäre der perfekte Setup-Shot in meinen Augen. Ansonsten bleib auf der 19. Es kann nicht viel schief gehen.
Sagte derjenige, der dir immer davon abgeraten hat, dir die Doppel 18 zu stellen. In diesem Sinne, habt einen geilen Halbfinalabend. Freut euch auf das Finale. Wir hören uns nächste Woche. Dann ist auch die Promi-Darts-WM-Geschichte. Ich hoffe, ich werde euch dann ein paar kleine Anekdötchen erzählen können von Düsseldorf Maritim Hotel. Game On!
Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.